Hörenswertes, Ihr Podcast vom Bistum Erfurt
und der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Erfurt.
Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Folge von Hörenswertes im Bistum Erfurt und einem weiteren Interview in unserer diesjährigen Fastenreihe, die Sie einen Blick hinter die Kulissen des Katholikentags in Erfurt werfen lässt. Mein Name ist Sophie von Kalkreuth und ich spreche heute mit Professor Dr. Alexander Filipowitsch. Professor Filipowitsch, der gar nicht so weit von hier in Duderstadt in Eichsfeld aufgewachsen ist, ist heute Professor für Sozialethik an der Universität Wien. Neben politischer Ethik und philosophischem Pragmatismus ist einer seiner Hauptforschungsschwerpunkte Technik- und Medienethik. Deswegen möchte ich heute mit ihm über das Motto des Katholikentags unter dem Gesichtspunkt der Digitalisierung sprechen. Herzlich willkommen, Professor Filipowitsch.
Hallo.
Das Motto des Katholikentags lautet ja, Zukunft hat der Mensch des Friedens. Wenn es jetzt aber um die Zukunft geht, gerade mit Hinblick auf die Digitalisierung, haben ja viele Menschen sehr große Ängste. Welche dieser Ängste sind Ihrer Meinung nach berechtigt, welche vielleicht übertrieben oder welche auch einfach fehlplatziert?
Ja, also ich glaube erstmal, dass das natürlich stimmt, dass viele Leute ängstlich in die Zukunft gucken, was die Technik angeht und was die Technologisierung, Digitalisierung angeht. Aber das ist ja eine ambivalente Geschichte, weil die allermeisten Menschen, die da irgendwie Sorgen haben, benutzen ja die Technologien und die vor allen Dingen die Social Media und ihre Computer und so sind umgeben von Computertechnologie von morgens bis spät. Also wir können uns gar kein Leben ohne diese Technologien mehr vorstellen. Deswegen kann man ja jetzt im Grunde genommen erstmal froh sein, dass man diese Technologien hat. Ja, sie helfen uns, weiß ich nicht, Energie so zu verteilen, dass wir regenerative Energien nutzen können. Oder sie helfen uns, gute Diagnosen für Krebskrankheiten zu finden, etc. etc. Diese Liste ist ja unendlich lang. Und das ist dann ein wenig interessant, warum wir jetzt plötzlich dann alle von Sorgen sprechen, was die Technologisierung angeht. Auch die Sorge, dass jetzt künstliche Intelligenz uns vielleicht, weiß ich nicht, aus dem Spiel nimmt als Menschen oder sowas. Es ist ein eigenes Forschungsgebiet zu gucken, wie eigentlich diese Ängste plötzlich entstehen. Denn die entstehen ja nicht aus eigener Anschauung, nicht nur aus eigener Anschauung, sondern man hört irgendwas, dass irgendwelche Geräte irgendetwas vielleicht können und so. Stimmt vielleicht auch gar nicht, aber trotzdem bauen sich dann irgendwie Ängste auf. Also deswegen würde ich erstmal zur Vorsicht mahnen. Ja, was stimmt überhaupt und was stimmt nicht? Und wir müssen auch in diesem Angstdiskurs immer auch sehen und akzeptieren, dass das wunderbare Hilfsmittel sind, die uns unser Leben überhaupt erst ermöglichen in unserer Zivilisation. Dennoch gibt es natürlich ein paar Probleme, die mit der Entwicklung dieser Technologien zusammenhängen und die sehe ich in allererster Linie im wirtschaftlichen Bereich. Also ich glaube, dass eine Digitalisierungs- und Medienethik, Technikethik vor allen Dingen Wirtschaftsethik sein muss und man könnte zum Beispiel angeben, dass unser Leben sehr, sehr stark durch wenige Konzerne geprägt ist. Also das heißt, die großen Tech-Konzerne haben schon eine sehr große Macht, indem sie die Plattformen, auf denen wir miteinander kommunizieren, auf denen wir unsere Nachrichten erhalten, auf denen ja Dinge auch verkauft werden. Also ja, es geht um Kommunikation, alltägliches Leben, um alles, um Kultur, Unterhaltung. Und diese Firmen, diese wenigen fünf oder sechs, haben eine sehr, sehr große Macht. Und diese Macht ist nie gut. Und deswegen müsste man eigentlich daran und diese Diagnosen, das Big Tech, wie sie genannt werden, eben uns sehr stark beeinflusst, dies glaube ich sicher richtig. Aber auch in diesen Räumen, die uns diese Plattform zur Verfügung stellen, finden wir auch Freiheits- und Gestaltungsräume. Das müssen wir auch wieder sagen, ja. Also das, was wir hier machen, das ist ein Podcast, also auf Sendung gehen mit für nicht so viele Interessierte, aber doch für einige. Und wir brauchen keinen Redakteur zu fragen für einen Sendeplatz oder sowas, ja. Das ist ja ist ja wunderbar, dass es klappt und funktioniert. Also es ist und bleibt eine ambivalente Geschichte. Diese Big Tech, verstehe ich, dass da Bedenken sind, und da muss Recht natürlich helfen, da diese Machtkonzentration zu verhindern. Die Sache mit der künstlichen Intelligenz ist, glaube ich, ein bisschen speziell. Ob wir da wirklich Angst haben müssen, da bin ich nicht sicher.
Ich würde gerne auch gleich beim Begriff der künstlichen Intelligenz bleiben, denn auch wenn es, wie Sie ja gerade schon erwähnt haben, sehr viele andere Gründe gibt, aus denen wir uns Sorgen machen müssten, oder andere Bereiche, in denen wir vielleicht auch eigentlich mehr Möglichkeiten hätten, Dinge zu verändern. Künstliche Intelligenz, die außer Kontrolle gerät oder irgendwie sehr stark in unseren Lebensalltag eingreift. Das ist ja gerade jetzt mit den neuen, etwas mehr verbreiteten Anwendungen ein sehr großes Thema geworden. Und mich würden zwei Dinge interessieren. Erstens mal, was halten Sie überhaupt von dem Begriff künstliche Intelligenz und davon, dass er so viel genutzt wird? Und dann, was sagt dieser Begriff oder der Gedanke einer künstlichen Intelligenz über den Menschen und seinen Geist aus?
Ja, das sind spannende Fragen. Ich gehe ein bisschen entspannter damit um. Ich weiß, dass sozusagen viele bei diesem Begriff ansetzen und irgendwie versuchen wollen, in diesem ganzen Diskurs den Menschen sozusagen in der Schleife zu lassen, ja, mit dem Argument, aber Intelligenz ist doch was spezifisch Menschliches. Es kann doch überhaupt nicht künstlich intelligent sein. Wir haben den, sozusagen zur Intelligenz gehört Kreativität und Verantwortungsfähigkeit. Das haben doch nur Menschen. Ja. Also es ist irgendwie, und diese Versuche, keine Ahnung, jetzt irgendwie das Besondere oder das Eigene des Menschen irgendwie zu betonen, im Spiel zu halten, wirkt mir ein bisschen putzig immer für mich. Auch weil der Begriff Intelligenz ja selber hoch ambivalent ist. Wir wissen doch im Grunde genau gar nicht, was wir unter Intelligenz verstehen wollen. Wir neigen dazu, zum Beispiel einen Menschen, der extrem gut Schach spielen kann, für hochintelligent zu halten. Jetzt gibt's aber Maschinen, die können viel, viel besser Schach spielen. Warum sollten wir jetzt die Maschinen nicht für intelligent halten? Weil das Schachspielen hat jetzt nichts mit Verantwortungsfähigkeit oder sowas zu tun. Das hat vielleicht mit Kreativität zu tun, aber Maschinen können offenbar doch sehr kreativ sein. Zumindest im Schachspielen. Also Sie sehen, da hat man schon so ein paar Schwierigkeiten mit. Also deswegen habe ich keine Probleme eigentlich mit dem Begriff von Artificial Intelligence, weil wir wissen doch, was gemeint ist. Ja. Also das heißt, eine besonders schlaue Kombination von Daten, Algorithmen, Rechenpower, Speicherfähigkeit kommt zusammen, Sensoren kommt zusammen, und diese Maschinen, die sind plötzlich in der Lage, Dinge zu machen, die wir gemeinhin wo wir gemeinhin glauben, das können eigentlich nur Menschen. Ja, von daher ist es, wenn wir den Begriff Intelligenz dafür benutzen wollen und dann sagen, ja, es ist künstlich gemacht, von uns gemacht, dann finde ich das im Grunde genommen jetzt erstmal einen ganz treffenden Begriff. Ja, mit unserem Geist ist es ebenso eine Sache. Ja. Woher wissen wir denn, ob Menschen Geist haben? Ja, ob Menschen selbstbewusste Wesen sind? Wir neigen dazu, das von uns jeweils anzunehmen. Aber wir wissen es nicht. Wir wissen es ja manchmal über uns selber nicht. Ja, es gibt ja auch das Unbewusste oder das Unterbewusste. Wir wissen auch, dass keine Ahnung, Hormone und sowas auch eine Rolle spielen in unserer Perzeption. Also wir neigen, wenn wir uns treffen, denken wir, na, da ist ein selbstbewusstes Wesen unterwegs, obwohl wir das ja nicht wissen können, weil wir den Menschen nicht in die Gehirne gucken können. Ja, und das trotzdem prägt es unsere Interaktion irgendwie. Deswegen würde ich sagen, wenn wir irgendwann lernen oder uns einfach daran gewöhnen, anzunehmen, dass auch hyperintelligente, also ja, intelligente in Anführungsstrichen, Maschinen Geist haben könnten und wir sie so behandeln würden, als ob sie Geist haben, dann würde sich die Interaktion mit diesen künstlichen Agenten im Grunde genommen gar nicht unterscheiden von unserer Interaktion. Würde ich sagen, ja. Und ich finde das auch nicht schlimm. Also warum soll das irgendwie schlimm sein? Was natürlich eine Rolle spielt, ist die Frage, wie können wir in einer Umgebung, in denen künstliche Agenten, geschaffene Agenten, Akteure, meine ich, unterwegs sind, wie können wir da menschenrechtliche Perspektiven, Menschenwürde noch bewahren und sichern? Das ist durchaus eine relevante Frage. Aber auch da würde ich jetzt erstmal nicht schwarz sehen. Das ist eine große Aufgabe. Also das heißt, wie können wir menschenwürdiges Leben für alle sichern in einer hochtechnologisierten Umwelt, von der wir noch gar keinen Begriff haben. Also wenn irgendjemand in 50 Jahren jetzt dann unseren Podcast mal hört, wird er schmunzeln über das, was wir hier reden. Die Welt wird natürlich völlig anders aussehen. Und ein kleiner Vorgeschmack, tatsächlich glaube ich, sind die hochleistungsfähigen generativen künstlichen Intelligenztechnologien, die wir jetzt haben, also ChatGPT und DALL-E und die alles, was da so auf dem Markt gerade ist, was übrigens die Big Tech Situation nochmal verschärft, ja, da haben wir gar nicht eben drüber gesprochen, aber das verschärft die ganze Sache nochmal. Also ein kleiner Ausblick auf das, was bald möglich sein wird, können wir jetzt eben an diesen generativen KI-Maschinen schon ganz sehen. Das ist ja wirklich erstaunlich, zu welchen Dingen die in der Lage sind. Auch wieder, ja, die produzieren Text, von denen wir dachten, das können nur Menschen, ja. Pustekuchen. Wir haben Maschinen, die das besser können als Studenten in ihren Anfangsjahren.
Ja, ganz genau. Also ChatGPT zum Beispiel hat unseren Arbeitsalltag an den Universitäten natürlich sehr stark jetzt schon verändert, und zwar im Laufe weniger Monate im Prinzip. Das ist schon sehr beeindruckend. Zum Thema Interaktion mit künstlicher Intelligenz und nicht schwarz sehen. Ich habe tatsächlich auch mal jemanden sagen hören, ich fände das gar nicht so schlimm, wenn mich dann später mal, wenn ich alt und bettlägerig bin, ein Roboter pflegt, weil dann gibt man sich nicht diese Blöße vor anderen Menschen. Das fand ich ganz interessant. Wie wahrscheinlich ist es denn aber Ihrer Meinung nach, dass auch in diesem Bereich Robotik, also so wie sich die Menschen das immer vorstellen, in den nächsten, sagen wir mal, 10 Jahren wirklich so viel entwickelt, dass wir dann auch im Alltag mit Robotern interagieren zum Beispiel? Wie ist da Ihre Einschätzung so ungefähr?
Schwierig zu sagen, natürlich. Ich könnte mir vorstellen, dass in der Kombination von Embodied AI, also die verkörperte künstliche Intelligenz, und generativer Intelligenz ein riesen Entwicklungssprung unmittelbar bevorsteht. Also wenn wir Agenten haben, die um uns rum sind, die uns folgen, und die sich mehr oder weniger autonom bewegen können und die dann aber auch noch in der Interaktion wie ganz normale menschliche Interaktionspartner reagieren können, da wird sich, glaube ich, eine ganze Menge ändern. Ja, auch, also erinnern Sie sich mal daran, wie groß die Diskussionen waren mit Alexa, ja, und ähnlichen Smart-Geräten, Smart-Home-Geräten. Die sind ja noch nicht in der Lage, irgendwie vernünftige Gespräche zu führen oder Antworten zu geben und sowas. Wahrscheinlich extra nicht, es wäre technisch ganz einfach, dass die eben auch auf generative AI zugreifen können. Das steht unmittelbar vor, das wird die Sache schon deutlich ändern. Natürlich wird es die Zugänglichkeit extrem erhöhen. Und viele Menschen können dann sehr, sehr niederschwellig eben Gespräche, ganz normale Gespräche führen mit diesen elektronischen Hilfen. Und wenn diese Geräte dann tatsächlich auch noch autonom sich im Raum bewegen, um uns rum und mit uns dann auch körperlich interagieren können, wird sich das auch nochmal sehr stark verändern. Es wird einiges darauf ankommen, wie die Fortschritte in der Informatik, in der Algorithmik, in der Sensorik aussehen, dass diese Roboter wirklich auch Räume wahrnehmen können, dass die nicht gegen uns stoßen, dass die Gesten machen können und so. Aber da wird ja extrem viel geforscht. Und ich gehe davon aus, dass in 10 Jahren schon Roboter autonom unterwegs sein werden, die uns auch bei unseren alltäglichen Dingen unterstützen werden.
Danke für die Einschätzung. Und wie gesagt, das muss man ja auch dann nicht alles immer als so gruselig sehen und verteufeln, sondern es könnte uns ja in unserem Alltag auch wirklich hilfreich sein. Ich würde jetzt gerne noch mal ein anderes Thema ansprechen, und zwar Ihre Veranstaltung auf dem Katholikentag, die Podiumsdiskussion, an der Sie teilnehmen werden, trägt den Titel Zauberformel Resilienz, Sicherheitspolitik und Digitalisierung krisenkompetent gestalten. Könnten Sie diesen Begriff der Resilienz vielleicht noch mal etwas genauer erklären für diejenigen, die ihn noch nicht kennen?
Ja, also wie der Begriff da Resilienz da reinkommt, weiß ich jetzt selber nicht so genau. Für mich hat der Begriff Resilienz zwei Aspekte. Einmal hat der Begriff der Resilienz den Aspekt, dass wir Menschen uns anpassen können in Umgebungen, die herausfordernd für uns sind. Also das heißt, die Weltlage verändert sich. Ja, wir haben kriegerische Auseinandersetzungen mitten in Europa, und als Wiener kann ich das wirklich sagen, mitten in Europa. Ja, für Deutsche ist das eher immer Osteuropa, was da passiert. Wir in Österreich sagen Mitteleuropa dazu. Es ist mitten in Europa, was da passiert. Und natürlich ist das eine Herausforderung für all unser Leben. Nicht nur für Staaten und Politik und Wirtschaft, sondern natürlich auch für all unsere Dinge, die uns so beschäftigen. Und Resilienz würde eben bedeuten, sich anzupassen in einer Form, dass wir nicht leiden unter der Situation, ja, dass wir nicht sozusagen so ohnmächtig da sind. Ja. Und das leitet schon zu dem zweiten Aspekt der Resilienz über. Resilienz ist nicht nur etwas, was passive Anpassungsfähigkeit bedeutet, sondern immer auch den Aspekt der Gestaltungsfähigkeit mitdenkt. Also das heißt, resilient ist jemand, der nicht nur akzeptiert, in welcher Situation er ist, sondern der in der Lage ist, diese Situation auch gestalten zu können. Und das ist natürlich in der ganzen kriegerischen, oder in den Aspekten von Krieg und militärischen Konflikten eine wichtige Kategorie, dass man tatsächlich beides auch kann.
Ja, ich denke, daran merkt man, dass der Begriff der Resilienz in unserer heutigen Zeit sicherlich auch nochmal an Relevanz gewonnen hat durch die vielen verschiedenen Krisen. Um jetzt mal bei der Sicherheitspolitik zu bleiben, Sie sind ja Medienethiker. Und wie sehen Sie die Darstellung der Kriege unserer Zeit und auch der Auseinandersetzungen in den Medien und auch in den sozialen Medien? Was hat sich da Ihrer Meinung nach nochmal verändert?
Ja, das sind Dinge, die man immer gar nicht so gut sagen kann, ja, weil niemand natürlich einen Gesamtblick auf die Medien hat. Wir neigen bei solchen Fragen oder ja, also sowas beschäftigt uns ja alle. Wir neigen bei solchen Fragen immer von unserem individuellen Mediengebrauch auszugehen. Wenn ich jetzt täglich drei große Tageszeitungen lese, zum Beispiel die Süddeutsche, die NZZ und den Wiener Standard oder so, dann keine Ahnung, Deutschlandfunk und ORF höre zu den richtigen Zeiten, dann werde ich einen anderen Eindruck von der Kriegsberichterstattung haben, als wenn ich nur in Social Media unterwegs bin. Deswegen kann man das tatsächlich, glaube ich, nicht sagen. Wenn wir uns die Qualitätsmedien angucken, zum Beispiel den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, der auf ein wirklich gut, also immer noch gut ausgestattetes Korrespondentennetz zurückgreifen kann, wo man in der Lage ist, wirklich auch Informationen vor Ort zu bekommen, Einschätzungen vor Ort, was, glaube ich, unheimlich wichtig ist, gerade in Kriegs- und Krisenberichterstattung, dann hat das natürlich eine Qualität und auch eine Notwendigkeit. Wie sollen wir uns ein Bild machen, wenn wir diese Informationen nicht bekommen von Menschen, die professionell ausgebildet sind, wo es Gründe gibt, denen zu vertrauen. Es gibt immer Fehler, ja. Aber die sind gut ausgebildet, die sind dort und die in ihrem Tun verpflichten sie sich dem gesellschaftlichen Informationsinteresse und nicht irgendwelchen wirtschaftlichen Interessen von irgendwelchen Gruppen. Es ist ein unglaubliches Glück, dass wir das haben. Und wir müssen allen wirklich Bewegungen und Tendenzen entgegentreten, die diesen öffentlich-rechtlichen Rundfunk nicht mehr haben wollen. Ja, vor allen Dingen die rechtspopulistischen Parteien schießen sich ja immer sehr ein. Ja, es ist, und wenn wir in Polen gucken, was dort passiert ist, wenn wir in Ungarn gucken, wenn wir in der Slowakei gucken, etc., wir können immer sehen, es Parteien, die den öffentlich-rechtlichen Rundfunk einschränken wollen, oder die sind nicht die besten Demokraten, sagen wir es mal ganz vorsichtig. Ja. Ich sage nicht, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk nicht auch reformbedürftig ist. Das ist er, ja, und zwar auf verschiedenen Ebenen, Finanzierung, Kontrolle etc. Aber wir brauchen gerade in der Krisen- und Kriegsberichterstattung brauchen wir den öffentlichen Rundfunk. Aber auch die großen Qualitätsmedien, die großen Tageszeitungen und Wochenmagazine haben natürlich auch Korrespondenten und greifen auf gute Leute zurück, die sie auch mit viel Zeit freistellen, auch Recherchegeschichten zu machen und sowas. Und sowas brauchen wir ebenfalls. Ja, ich weiß nicht, ob überhaupt jemand auf den Spiegel liest, aber eine große Strecke vor Ort recherchiert, gut beschrieben ist, hat einen unschätzbaren Wert. So, und jetzt kommen wir aber natürlich auf die Social Media. Auch da kriegt man natürlich Informationen, da kriegt man auch richtige und gute Informationen, weil natürlich die großen Medienmarken auch dort präsent sind und verteilen. Aber das ist natürlich in einem Umfeld, das algorithmisch sortiert ist. Und es ist begleitet von haufenweise anderen Informationen, von sogenannten Augenzeugenberichten, die über Social Media dann verteilt werden. Wir wissen nicht genau, ob das stimmt. Wir wissen auch nicht genau, ob die nicht per Deepfake irgendwie nachbearbeitet, gefälscht, was auch immer. Also diese Informationslage ist natürlich prekär. Und natürlich, es gibt einen großen Teil unserer Bevölkerung, also ich würde jetzt mal sagen, alle unter 35, neigen dazu, sozusagen komplett ihre Informationen aus Social Media zu bekommen. Und ja, das dann wird es natürlich schwierig. Aber auch das ist sozusagen nicht das Ende der Welt, ja, sondern man kann sich natürlich bemühen, auch nach Qualität zu suchen in Social Media, und man kann auch die Social Media regulieren, und man kann zum Beispiel anfangen, dass eben auch die Plattformbetreiber Verantwortung für die Inhalte übernehmen, was sie ja nicht machen, sondern sie sagen, sie sind ja nur Plattform. Also da ist auch noch Luft nach oben in der Regulierung und Gestaltung. Das würde, also die neue Situation ist durch die Pluralität von qualitativ sehr unterschiedlichen Angeboten, auf die jeder zurückgreifen kann. Und es gibt aber nach wie vor gute Qualität in der Berichterstattung.
Das war ein sehr schöner Überblick, gerade auch im Konflikt zwischen Israel und Palästina hat man gesehen, dass gerade auf Social-Media-Plattformen, die von jüngeren Menschen genutzt werden, zum Beispiel TikTok und Instagram, sich ja auch sehr stark Aktivismus mit Berichterstattung vermischen kann. Insofern spielt ja auch wahrscheinlich der Stil, in dem etwas berichtet wird, eine große Rolle, um zu erkennen, ist das jetzt wirklich eine gute Quelle, aus der ich mich informieren kann. Würden Sie sagen, dass das auch ein Anhaltspunkt sein kann für Menschen, die jetzt entscheiden wollen, okay, ist das jetzt eine zuverlässige Quelle oder nicht? Also, dass man auch so ein bisschen darauf achtet, in welchem Stil das quasi publiziert und vorgetragen wird.
Ja, das könnte eine Rolle spielen. Also was Sie damit ansprechen, ist natürlich eine Medienkompetenz, oder also das heißt irgendwie eine Fähigkeit, sich einigermaßen sicher in diesen Nachrichtenumgebungen bewegen zu können und auch beurteilen zu können, was nun stimmt und was nicht stimmt, oder was vertrauenswürdig ist, was nicht vertrauenswürdig ist. Im Detail ist das schwierig, ja, und niemand kann das von selbst. Man könnte jetzt sagen, der Stil, in dem sowas vorgetragen wird, also je aufregender das gemacht ist und je, es gibt da so ein paar Elemente, die wir, glaube ich, alle kennen, wo wir dann misstrauisch werden und so. Aber nicht alle werden dann misstrauisch, weil sie es eben nicht genau wissen und können. Genau, da ist dann Kompetenz für notwendig. Und sowas kann man nicht alleine, sowas muss einem beigebracht werden. Also das heißt, Medienbildung, sowas wird natürlich in diesen Kontexten immer wichtiger. Aber wie gesagt, wir können immer nicht nur auf Medienbildung schauen, sondern wir müssen eben auch auf Plattformregulierung gucken, weil, sagen wir, einzelne kleine arme Menschen mit diesen Umgebungen überfordert sind. Und deswegen muss der Forderung nach Medienkompetenz eigentlich immer die Forderung und auch die gute Regulierung dieser Plattform entgegentreten oder zur Seite stehen, besser gesagt.
Ja, man sieht ein sehr spannendes Thema, über das wir sicherlich auch noch eine weitere halbe Stunde reden können. Richtig. Trotzdem, denke ich, müssen wir jetzt langsam zum Ende kommen. Deswegen möchte ich mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken dafür, dass Sie mit uns über dieses Thema gesprochen haben. Und auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank fürs Zuhören. Sollten Sie neugierig geworden sein auf die Veranstaltung zum Thema Resilienz, dann werden wir alle Eckdaten in die Beschreibung mitnehmen für Sie, damit Sie die dann auch im Katholikentagsprogramm finden. Und ja, hoffentlich schalten Sie nächste Woche wieder ein, um wieder mit uns einen Blick hinter die Kulissen des Katholikentags zu werfen. Bis dahin haben Sie noch einen schönen Freitag.
Sie hörten Hörenswertes, Ihr Podcast vom Bistum Erfurt
und der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Erfurt.